ARD. Das ist auch dieses Tolle an diesem Sport. Du kannst halt deine eigene Grenze immer wieder weiter verschieben. Und ja, das ist auch so ein bisschen dieser Kick für mich, zu sehen, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich mich pushen. Jeweils die erste Frau bei bestimmten Tricks zu sein und sich sozusagen, ja, in die Geschichtsbücher einzutragen, das ist dann natürlich noch eine Zusatzmotivation. Gerade als Frau ist es auch immer noch schwieriger, gute Sponsoren zu erhalten als, als für Männer. Das ist leider immer noch der Fall.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Thailand. Wir hätten uns in Thailand treffen können. Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Fernweh Schürheck. Ich besuche für euch ja immer spannende Frauen aus dem Sport bei Ihnen zu Hause. Dieses Mal die 13-fache Weltmeisterin im Cable Wakeboarden, Julia Rick. So, und sie lebt und trainiert in Thailand. Zumindest, wenn es in Deutschland zu kalt ist. Ansonsten ist sie in ihrem Elternhaus in Hürth und genau da habe ich sie für euch besucht. Warum sie als angehende Fußballprofispielerin sich fürs Wakeboarden entschieden hatte, warum ihre Eltern von ihrer Wahl gar nicht begeistert waren und wie sie selbst ihr eigener Coach geworden ist und mittlerweile eine ganze Sportart prägt, darüber habe ich mit Julia Rick gesprochen, an einem sehr schönen sonnigen Sommertag in Hürth, dem Thailand der Herzen. Hallo liebe Julia.
Hallo, liebe Freddy.
Nimm uns mal gerade gedanklich mit, für alle, die eben jetzt gerade nicht mit uns hier am Esstisch sitzen können. Wo sind wir jetzt gerade?
Wir sind jetzt gerade hier bei mir zu Hause in Hürth und ja, noch in meinem Elternhaus, da wo ich immer gerne von meinen Weltreisen immer mal wieder zurückkomme.
So, wir sitzen jetzt hier im klassischen Esszimmer. Ich finde es so schön, weil das ist wirklich so ein Elternding. Alle Eltern haben immer noch ein Esszimmer. Man selbst hat in seiner Bude immer meistens gar keinen Platz mehr dafür. Wo du aktuell dein Zuhause hast, Spoiler, Thailand. Darüber sprechen wir nachher natürlich noch ein bisschen ausführlicher. So, jetzt aber erstmal hier eben dein Elternhaus. Du hast mir gerade auch schon gesagt, dein Papa ist im Garten, der macht gerade ein bisschen Gartenarbeit. Der supportet dich ja aber auch immer, ne?
Ganz genau, der ja ist sozusagen mein größter Supporter seit Tag 1. Ob es früher beim Fußball war oder dann bei den Weltreisen beim Wakeboarden und ist so gut wie bei allen Wettkämpfen immer mit dabei oder auch beim Training oft mit der Kamera am Start.
So muss es ja auch sein. Wie fühlt es sich denn für dich an, wenn du eben in der ganzen Welt unterwegs bist und dann wieder zu Hause in Hürth bist bei den Eltern?
Ja, es ist auf jeden Fall super schön, immer noch einen Ort auch in Deutschland zu haben, wo man gerne immer mal wieder zurückkommt. Und hier in der Nähe ist auch der Bleibtreusee. Da fing alles an auf dem Wakeboard. Also das war sozusagen meine allererste Wakeboard-Anlage, wo ich das Wakeboarden begonnen habe. Und ja, das ist dann schon immer wieder ganz cool, hier mal zu Hause vorbeizuschauen. Und ja, vor 3 Tagen war ich auch nochmal auf dem Bleibtreusee Wakeboarden. Da war ich jetzt knapp 3 Jahre nicht mehr. Und schon ganz witzig, da nochmal bekannte Gesichter zu treffen. Und ja, sich einfach daran zu erinnern, wie alles früher begonnen hat.
Ich habe tatsächlich in meinem Elternhaus zu Hause in Lemgo immer noch mein altes Kinderzimmer. Ich habe meiner Mama zwar schon oft gesagt, du kannst gerne wirklich auch da irgendwie was anderes rausmachen. Das muss nicht mein altes Kinderzimmer bleiben. Nein, Freddy, das ist dein Zimmer, wenn du kommst, damit du weiter in dein Zimmer hast. So, wir haben tatsächlich jetzt neulich mal meinen alten Schulschreibtisch, der seit 20 Jahren nicht mehr benutzt worden ist, aussortiert. Also ein bisschen anders sieht mein Zimmer mittlerweile dann doch aus. Aber da hängen wirklich noch so die alten Klassenfotos und sowas. Ne? Da stehen noch die alten Mathebücher im Regal. Hast du auch noch dein altes Kinderzimmer?
Ja, habe ich noch. Also oben immer noch genauso wie früher und genauso wie bei dir, da stehen auch noch meine alten Schulsachen drin, teilweise noch alte Schulordner, ob es jetzt von der Schule ist oder von der Uni, vom Studium. Und auch noch ganz viele alte Bilder und auch noch Kuscheltiere, so wie man es halt einfach kennt aus dem Kinderzimmer. Und ja, jetzt stehen da aber auch sehr, sehr viele Pokale und Trophäen vom Wakeboarden. Die sind alle nämlich hier.
So, und wie du an diese ganzen Pokale und Trophäen gekommen bist, wie dein Weg bisher war, das gucken wir jetzt mal. Mein lieber Kollege Conny Kleine hat auch für dich einen Steckbrief zusammengefasst. Und da hören wir jetzt mal rein.
Sportschau F. Steckbrief.
Julia Rick, 32 und die erfolgreichste Cable-Wakeboarderin der Welt. In Hürth geboren hat sie BWL und Sportmanagement an der Uni in Köln studiert. Als Jugendliche war sie erst auf dem Fußballplatz unterwegs. Und das nicht irgendwo. Sie spielte beim allerersten FC Köln in der 2. Bundesliga. Ist ja klar. 2009 dann der Wechsel aufs Wasser. Lieber auf den ersten Blick auf den Bleibtreusee. Und wie der Name schon verrät, Julias Beziehung mit dem Wakeboard hält bis heute. 2010 entschied sie sich für den Profisport. Und das hat sich ausgezahlt. Julia Rick ist 13-fache Weltmeisterin, zigfache Europa- und deutsche Meisterin. Sie ist dazu die erste Frau, die bestimmte Tricks zum ersten Mal überhaupt gefahren ist. Echte Wakeboard-Geschichte eben. Dafür gab es gleich mehrmals die Trick of the Year-Trophäe. Das kann Julia gar nicht leiden. Stillstand. Denn sie liebt es, sich immer wieder neue Ziele zu setzen und Grenzen zu verschieben. Das mag sie sehr gerne. Struktur im Training. Aber auch die Freiheit, auf dem Board mal kreativ zu werden. Und eigene YouTube-Videos zu filmen. Auch wenn sie da eigentlich der Konkurrenz hilft. Oder etwa nicht? Besondere Eigenschaft. Das ist Julias unerschütterlicher Ehrgeiz. Kaum jemand verbindet Kreativität so mit mentaler Stärke wie sie. Nach Stürzen und Brüchen gewinnt sie nämlich einfach weiter. Und sie ist ein echtes Vorbild im Frauensport, weil sie zeigt, dass man auch in einer von Männern dominierten Szene ganz nach oben kommen kann. Fun Fact: Julia Rick steht neben ihren ganzen Erfolgen auch im Guinness-Buch der Rekorde. Kein Scherz.
Was sagst du? Ja, ziemlich cool auf jeden Fall, das alles mal so gebündelt zu hören und seinen Steckbrief so zu hören und ja.
Wir fangen mal von hinten an. Nimm uns mal mit zu den drei Guinness-Rekorden.
Ja, also man muss dazu sagen, um einen Rekord überhaupt genehmigt zu bekommen und so, da steckt auch ganz viel Arbeit und alles hinter. Also das ist nicht so easy, man kriegt einfach mal so einen Rekord. Das wissen die meisten Leute gar nicht, man muss sich dafür erstmal bewerben, dann dauert das eine ganze Zeit, dann muss das auch alles perfekt durchgeführt werden, das muss perfekt dokumentiert werden, damit es wirklich auch ein Guinness-Rekord ist, weil sonst könnte ja jeder sagen, ich habe dies und das gemacht. Du brauchst wirklich Zeugen, du brauchst bestimmte Leute, die dabei sind, du musst es aus zig verschiedenen Kameraperspektiven filmen. Der erste Rekord, den ich aufgestellt habe, der war in Brasilien und das waren die meisten Inverts pro Minute. Ein Invert ist, wenn das Brett sich über Kopfhöhe befindet. Also das Brett muss mindestens über Kopfhöhe sein und es wird aus dem flachen Wasser gesprungen. Das heißt, ich war da in Goiânia in Brasilien und habe da sozusagen in einer Minute, also an einer Wakeboard-Anlage, dann ja maximal viele Inverts gesprungen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau die genaue Zahl. Ich glaube, es waren ja zwischen 15 und 20 oder so. Also es waren schon einige.
Krass.
Und man springt diese Tricks halt wirklich, indem man so auf die Brettkante geht, dann Spannung aufbaut, dann löst man sozusagen aus und wird von der Anlage mehrere Meter in die Luft gezogen. Und ja, die ganzen Tricks hintereinander, so schnell es geht, zu vollführen. War natürlich auf jeden Fall nicht ganz so einfach und am nächsten Tag hatte ich auch ein bisschen Muskelkater. Aber es war ein ziemlich cooles Erlebnis und vor allem ja die ganzen Leute, die dabei waren, die das bezeugt haben, aus verschiedenen Kameraperspektiven. Und dann der nächste war dann in Mexiko, in der Nähe von Playa del Carmen, an einer Wakeboard-Anlage. Das war einfach der weiteste Sprung über eine Rampe von einer Frau mit dem Wakeboard gesprungen.
Und wie weit?
Das waren so knapp 21, 22 Meter.
Du bist quasi 22 Meter weit geflogen.
Genau.
Wie fühlt sich das an?
Ja, auch sehr cool auf jeden Fall. Also da, wir hatten halt eine ganz normale Rampe. Also das ist auch so das Besondere. Ich hätte ja mir irgendwie eine hohe Rampe bauen können, aber ich habe sozusagen einen normalen Kicker genommen, der schon in der Anlage stand, wo ja auch andere Leute ganz normal drüber springen. Und da musste dann extra auch so eine Bojenkette gespannt werden, um wirklich genau die Entfernung messen zu können und alles. Es musste sogar ein Techniker da sein, der das 100% bezeugen konnte. Und ja, da bin ich einfach mit voll Karacho, maximaler Geschwindigkeit über diese Rampe, so schnell es ging. Und die musste dann natürlich auch gelandet werden. Und ja, das war dann der weiteste Sprung. Das war mega, mega cool.
Und der dritte Rekord?
Und der dritte Rekord sind die meisten Weltmeistertitel, die eine weibliche Wakeboarderin im Cable Wakeboarden halt hat. Der ist jetzt schon gar nicht mehr ganz aktuell. Ich weiß nicht, welche Zahl da jetzt genau. Ich glaube, es waren 10 oder so. Ich bin ja jetzt momentan 13-fache Weltmeisterin, genau. Und ja, das ist dann der dritte Weltrekord. Ja, da bin ich auf jeden Fall stolz drauf, weil das ist ja nicht etwas, was man an einem Tag einfach mal so versuchen kann, sondern ich würde sagen, das ist halt so ein besonderer Rekord, der sich ja über die ganzen Jahre dann ja zeigt. Und
ja, und das sind ja so Sachen, also das wird dir ja nie mehr jemand wegnehmen. Also du nickst jetzt gerade, das muss ich kurz für euch erklären, ihr seht uns ja nicht, das ist, da sind wir uns einig, das sind Sachen wirklich ja für die Ewigkeit. Da kannst du maximal dich selber nochmal irgendwie, wie jetzt eben zum Beispiel, dann überholen und sagen, okay, ich habe nochmal einen mehr geschafft als mein altes Ich oder so. Aber das ist krass, also was du für den Wakeboard-Sport geleistet hast und natürlich für dich selbst, ist enorm. Wir gucken da jetzt drauf, eben die nächste Stunde hier bei uns im Podcast Sportschau F. Wir fangen aber erstmal nochmal damit an, was Conny eben auch schon angedeutet hat, nämlich deine erste Sportkarriere, die du damals gestartet hattest als Fußballerin. Und auch da warst du super erfolgreich. Zweite Bundesliga gespielt beim ersten FC Köln. Wann hast du damals angefangen mit Fußball?
Ich habe insgesamt 10 Jahre Fußball gespielt. Also aufgehört habe ich dann 2012 und begonnen dann, ja, 2002 muss es ja dann gewesen sein. Also ich bin ungefähr mit 9, 10 Jahren habe ich das begonnen. Ich habe es sozusagen zur Kommunion geschenkt bekommen.
Also ein Gutschein witzig. Für hier einmal Trikot, einmal Schuhe für den Bolzplatz.
Ja, das Ding ist, meine Mutter wollte früher nie, dass ich Fußball spiele und in einen Fußballverein gehe, weil sie war früher halt noch so der Meinung, Mädel sollte eher tanzen, Tennis spielen, aber nicht Fußball. Und ich wollte das aber immer, weil mein Opa hatte auch amateurmäßig Fußball gespielt, aber auch ganz gut. Und ich habe mit ihm früher immer Fußball gespielt und war dadurch so fußballverrückt. Und es war mein größter Wunsch, in einen Verein zu kommen.
Yeah.
Und so kam es dann, dass ich dann begonnen hatte. Und ja, auch dann anscheinend Talent hatte und immer besser wurde. Dann auch in Auswahlen natürlich gespielt habe, bis ich dann am Ende zweite Bundesliga beim ersten FC Köln gespielt habe.
Wann fing es denn an eben bei dir im Fußball, dass es immer professioneller wurde? Dass du eben gesagt hast, nicht mehr nur einmal die Woche Training, sondern ab jetzt wirklich jeden Tag und ich stelle jetzt auch Ernährung um und ich arbeite jetzt auf ein Ziel hin. Weißt du noch, in welchem Alter das so ungefähr war?
Ja, ich würde sagen, so die letzten 3 Jahre dann spätestens so mit 16 oder 15, 16, wo es dann immer professioneller wurde und wo man dann die Aussichten halt hatte. Das war auch die Zeit, wo sich der Frauenfußball insgesamt professionalisiert hatte. Denn früher gab es ja noch gar keine Frauenmannschaft vom 1. FC Köln beispielsweise. Und ich bin da sozusagen in diese Zeit auch reingekommen, wo dann plötzlich mehrere Herrenmannschaften auch eine Frauenmannschaft gegründet haben. Und so kam es dann, wurde dann Brauweiler vom 1. FC Köln übernommen. So gab es dann auch eine Frauenmannschaft beim 1. FC Köln. Und damals hatte ich da dann noch bei Fortuna Köln gespielt und bin dann auch immer besser geworden. Dann war es mein Ziel, natürlich auch Bundesliga zu spielen, zweite Bundesliga. Und so kam das dann, genau.
Und dein erstes zweite Bundesligaspiel, kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welches Spiel das war.
Aber wie war das damals? Wie war das damals für dich dann eben, zweite Bundesliga zu spielen, auf den Platz zu gehen und zu wissen, okay, du bist jetzt wirklich richtig weit oben in Sachen Fußball?
Auf jeden Fall was ganz Besonderes. Also weil ich halt immer danach gestrebt hatte, auch eventuell mal Nationalspielerin zu werden. Wie gesagt, ich war auch in Auswahlmannschaften und dann, wenn das dann natürlich dann immer professioneller wurde, war man natürlich auch immer aufgeregter, weil man wusste, es ist wichtig. Und ja, war auf jeden Fall was Besonderes.
Weißt du noch, was dir damals eben am Fußball am besten gefallen hat als Spielerin und was dir am schlechtesten gefallen hat, wo du dachtest, okay, da hätte ich gerne anders?
Am besten würde ich einfach sagen, ja, ich hatte einfach diesen Spaß am Ball immer gerne dieses Dribbeln. Ich war eine relativ schnelle Spielerin, quirlige Spielerin, Spielmachertyp, andere Leute auszudribbeln, sozusagen auszutricksen, ja, meine Schnelligkeit zu zeigen. Und was mir jetzt am wenigsten gefallen hat, würde ich einfach sagen, allgemein dieser, ja, komplette Mannschaftssport. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sage, ich bin kein Teamplayer. Aber man war halt von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Also du bist ja abhängig von deinen Teamkollegen, du bist abhängig von deinem Trainerteam, auch natürlich von anderen Bedingungen noch, von Betreuern. So viele Sachen, die darauf einwirken, ob jetzt deine ganze Mannschaft gewinnt oder ob du selber hoch und aufsteigen kannst in dieser Sportart, irgendwann mal ins Nationalteam kommst oder ob das halt nicht funktioniert. Und es ist halt nicht so, dass wenn du selber 100% alles dafür gibst, dass du es auf jeden Fall am Ende schaffst. Mhm. Und so war es dann ja bei mir auch. Und das ist das, was mir sozusagen am wenigsten im Fußball gefallen hat. Und so kam es dann auch, würde ich sagen, diese Übergangszeit, wo ich dann am Ende meiner Fußballerkarriere parallel mit Wakeboarden begonnen hatte. Und das war einfach etwas, ich bin aufs Wasser gegangen, habe sozusagen als ich dann meine erste Runde geschafft hatte beim Wakeboarden, habe ich plötzlich so eine Leidenschaft gespürt, was ich bisher noch bei keiner anderen Sportart halt außer beim Fußball hatte. Und das war einfach sowas, so ein tolles Gefühl. Und ich war so hin und weg von diesem Sport, da ist, dass ich gesagt habe, boah, das muss ich weitermachen. Das ist so ein toller Sport, das gefällt mir so gut. Und das wurde dann halt immer mehr und mehr. Aber wie du schon gesagt hattest, wenn man professionell Fußball spielt, war dann halt eigentlich jeden Tag Training. Und am Wochenende, das Wochenende war dann ja auch komplett mit Spielen ausgeplant. Und da war eigentlich kein Platz für eine andere Sportart.
Und als du dann für dich selbst, oder beziehungsweise wann hast du denn dann für dich selbst eben gemerkt, okay, dann muss ich jetzt den Profifußball aufhören? Und wie lange hat diese Entscheidungsfindung gedauert?
Ich würde sagen, so im letzten Jahr, ja, das hat schon so ein Jahr oder so, hat diese Entscheidung, ist die Entscheidung langsam immer mehr gereift. Es fing eigentlich so an, als dann plötzlich so ein Zeitungsartikel kam, auf dem Wasser, zu Lande und in der Luft, wo ich dann plötzlich auch auf dem Wakeboard zu sehen war und nicht nur auf dem Fußballplatz. Und diesen Zeitungsartikel hatten dann auch meine Trainer gesehen und dann beim Training plötzlich gesagt, ach, ich habe dich heute Morgen schon hier auf dem Frühstückstisch gehabt. Aber das war halt weniger positiv gemeint, sondern eher halt negativ, weil für die Trainer war natürlich so eine Extremsportart wie Wakeboarden gar nicht gut.
Weil sie dachten, du hast dann weniger Zeit für den Fußball und vor allen Dingen ist es gefährlich, wenn du dir was brichst oder so, dann kannst du nicht spielen.
Ganz genau, also viel zu hohes Verletzungsrisiko und ja, das war auf jeden Fall gar nicht gewollt und ich selber bin aber trotzdem halt ja natürlich weiter Wakeboarden gegangen und wurde halt immer besser und habe dann auch so natürlich andere Leute an der Anlage getroffen, die dann plötzlich gesehen haben, boah, da ist ein Mädel, das verbessert sich plötzlich und das kann schon ziemlich gute Tricks und haben dann zu mir auch gesagt, boah, du hast Talent, fahr doch mal Wettkämpfe mit. Zeig doch mal den Leuten, wie gut du fahren kannst. Und dann wurde es mir erst selber bewusst, dass ich halt sozusagen schon gute Tricks konnte und auch habe mir dann geschaut, was so auf Wettkämpfen angeht, Videos immer mehr angeschaut und wollte dann halt mal sozusagen meine ersten Wettkämpfe mitfahren. Und da war mir dann bewusst, beides geht auf keinen Fall. Entweder Wakeboard professionell mit Wettkämpfen oder Fußball.
Und was haben deine Trainer gesagt, als du dann damals gesagt hast, okay, Leute, dann also werdet ihr mich bestimmt bald häufiger auf dem Frühstückstisch in der Zeitung sehen, weil ich werde jetzt, also es tut mir leid, ich werde jetzt hier aufhören mit dem Fußball. Wie sind die damit umgegangen?
Ja, alle Leute waren eigentlich ziemlich baff, weil ich das halt vorher ja dann nicht so angekündigt hatte oder so, sondern es war auch nicht so, dass ich jetzt mit Leuten geredet habe und gesagt habe, ah, ich möchte das vielleicht machen oder so, auch mit meinen Eltern nicht. Also es war wirklich so, von einem Tag auf den anderen habe ich gesagt, ich gehe jetzt nicht mehr zum Fußballtraining, ich möchte jetzt meine Zeit 100% dem Wakeboarden widmen. Und deshalb waren natürlich die ganzen Leute sehr, sehr, ja, baff über diese Entscheidung, selbst meine Eltern, die alles supporten. Und da sie halt alles supporten, haben sie natürlich gesagt, ja, es ist für uns zwar sehr komisch und gerade mein Vater, für ihn war halt Fußball auch immer etwas sehr, sehr Tolles. Also er hat es auch geliebt, dann bei den Plätzen, auf den Fußballplätzen dabei zu sein, die Spiele zu gucken und natürlich, ja, als treuer Fan immer dabei zu sein. Und deshalb war es für ihn halt auch komisch, beziehungsweise meine Eltern dachten auch, möchtest du das wirklich? Mhm. Bist du dir da 100% sicher? Aber ich war mir 100% sicher und bereue diese Entscheidung bis heute auch nicht.
Ich glaube, wahrscheinlich ist es auch so ein Ding, dass gerade so Cable-Wakeboarden, also man kennt so aus dem Urlaub oder eben vom Tag am See, dass man schon mal gesehen hat, wie Leute das machen. Aber wohin das wirklich führen kann, wie professionell das werden kann, wie international man da bei Turnieren am Start sein kann, das hat ja keiner von uns auf dem Schirm gehabt damals noch. Weswegen die natürlich gedacht haben, okay, warte, beim Fußball kann ich es mir genau vorstellen. Zweite Bundesliga, irgendwann dann erste Bundesliga, irgendwann Nationalteam, irgendwann mal Champions League und so weiter. Da hat man irgendwie so gefühlt eine Idee davon, wo eine Karriere hinführen kann. Und du gerade beim Wakeboarden hast natürlich jetzt im Nachhinein gezeigt, wohin Karrieren führen können, war es da aber natürlich bahnbrechend, weil damals wird wahrscheinlich so ein bisschen die Ratlosigkeit um sich gegriffen haben in deinem Umfeld, weil alle dachten, wo will sie denn damit hin?
Ganz genau. Und bei mir war es auch so, ich habe immer gerne viele Sportarten ausprobiert. Auch dann, ob es jetzt mal Windsurfen war oder Skateboarden, alles Mögliche. Und die dachten halt, ja, die will jetzt einfach mal wieder was anderes, einfach mal kurz Wakeboarden, das ist irgendeine neue Lust. Und wie gesagt, eigentlich haben sie mich immer supportet, aber da hat mein Vater dann gesagt, also wenn du das willst, das erste Wakeboard, musst du dir aber selber kaufen. Also das bezahle ich dir jetzt nicht.
Wie teuer und, ist das?
Ja, es kommt immer drauf an. Also ein sehr gutes Setup, ungefähr das, was ich halt jetzt fahre, kostet ein Board ungefähr 600 Euro und eine Bindung auch nochmal 600 Euro. Das heißt, du bist schon bei 1200 Euro ungefähr nur bei Board und ja, Schuhen sozusagen.
Bindung, genau. Ich wollte gerade sagen, Bindung ist wahrscheinlich sind die Schuhe, wo man dann so reinschlüpft, damit man...
Ganz genau, ganz genau. Das ist so ähnlich wie beim Snowboarden. Also man hat ein Board und dann schraubt man da auch noch Boots drauf, Bindungen, damit man damit fahren kann. Und mein erstes Wakeboard war natürlich nicht ganz so teuer. Da habe ich mir halt ein günstigeres gekauft. Aber da sieht man dann, wer dann zu günstig kauft, der kauft dann doppelt. Ich wurde komplett falsch beraten. Also mir wurde ein Boots-Wakeboard verkauft.
Ein Wakeboard, was eben von einem Boot gezogen wird.
Ganz
und
genau.
Und das machst du ja nicht, sondern du bist eben in Anlagen, eben Cable Wakeboarden. Das heißt, jeder von uns, der schon mal an dem See das gesehen hat, das sind eben die hohen Schnüre in der Luft, wo dann wiederum nochmal eben ein Cable dranhängt, wo du dann dranhängst und dann gezogen wirst.
Ganz genau. Man kennt ja Wasserski-Wakeboard-Anlagen und ja, es sind meistens so 5 oder 6 Masten im Kreis, wo man dann im Kreis gezogen wird bei einer konstanten Geschwindigkeit, meistens 30 bis 31 Kilometer pro Stunde. Und ja, im Wasser befinden sich dann noch so Rampen, Kicker, Slider und Co., so wie man das in einem Funpark vom Snowboarden oder Skateboarden kennt. Und das ist halt Cable-Wakeboarden. Und ja, wenn man da ein Board sich kauft, sollte das auch über Rampen fahren können. Das heißt, so eine bestimmte Base haben, die nicht kaputt geht. Und mir wurde zur Erklärung ein Boots-Wakeboard verkauft mit einer normalen Holzgrundlage, was ich direkt nach den ersten paar Malen direkt zerschreddert habe sozusagen. Auch eine falsche Bindung und ja, irgendwie, das ist leider schade, dass viele Shops einen noch so falsch beraten.
Ja, auch da wieder, du kommst eben aus einem sehr, sehr organisierten, professionalisierten Sport, nämlich aus dem Fußball, wo du, wie du ja gerade schon beschrieben hast, irgendwie immer ein Riesenteam um dich hattest, von ey, ich habe eine Blase am Fuß, wer kann mich verpflegen, bis hin zu, was ist die perfekte Ernährung, damit ich fürs Spiel am Samstag fit bin und so weiter, hattest du da ja Beratung auf allen Ebenen. Jetzt bist du auf einmal in einem Sport, der für viele noch Neuland ist. Wie hast du dich damals da orientiert?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also im Fußball 100% Professionalität. Allein der Vergleich jetzt beispielsweise Wettkampforganisationen, wie da die Ligen organisiert sind, die Spiele. Und beim Wakeboarden ist es halt ganz anders. Jetzt zur Erklärung, da gibt es 2 Weltverbände beispielsweise. Und die, wie man da Wettkämpfe fährt, also die Wettkampfformate sind auch ganz unterschiedlich. Und da überhaupt mal reinzukommen, wie es da ist, wie man in den Verband kommt, in ja, Nationalkader, wie dass man sich überhaupt erstmal in einen Verein anmeldet, um Wettkämpfe mitzufahren. Das muss man wirklich alles selber machen und das ist wirklich der große Unterschied zum Fußball. Und das war für mich am Anfang natürlich alles ja Neuland, ganz anders. Aber ich war schon immer jemand, der sich selber gerne informiert und da ja sozusagen sich die Informationen selber holt und schaut, wie ist das alles. Und von daher habe ich mich dann schon relativ gut zurechtgefunden. Und mir gefällt es eigentlich auch ganz gut, mein eigener Trainer zu sein und nicht von zu vielen Leuten abhängig sein zu müssen. Ja.
Das ist, glaube ich, aber auch ein total spannender Punkt. Ich habe das schon auch in deinen YouTube-Videos auf deinem YouTube-Channel gesehen, dass du das immer wieder sagst, dass du vor allen Dingen dich eben selbst trainierst. Also du filmst dich oder lässt dich von deinem Papa filmen bei deinen Tricks und analysierst hinterher, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht. War das von Anfang an schon so, dass du dein eigener Coach wirklich bist?
Ja, das war wirklich so, klar, ganz am Anfang, als ich Wakeboard jetzt angefangen habe, war das natürlich noch nicht so. Da war ich dann meistens eher noch alleine an der Anlage. Aber als es dann anfing, dass ich wirklich spezielle Tricks geübt habe, da war es dann wirklich so, dass mein Vater fast immer mit dabei war oder ich habe ihm gesagt, ich möchte jetzt das und das an der Stelle trainieren, stell dich doch bitte dahin, nimm das mal auf. Und dann habe ich es halt geübt und wirklich try and error sozusagen, also ich bin reingefallen, bin dann raus und habe mir dann meistens direkt am See, direkt auf dem Steg das Video angeschaut und geschaut, was habe ich da jetzt falsch gemacht, bin dann wieder an den Start gegangen und habe dann wieder den Trick probiert. Das hat mir eigentlich ja am meisten geholfen und habe mir dann zu Hause zum Beispiel dann auch Videos von anderen Wakeboard-Fahrern angeschaut, die dann die bestimmten Tricks schon beherrscht haben, mir da in die Slow-Mo alles genau angeschaut, es dann selber versucht, mich filmen lassen und dann wieder analysiert. Und das ist einfach so eine tolle Möglichkeit und dadurch habe ich mich so stark verbessert, auch in kurzer Zeit, ja.
Gleichzeitig, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer denken sich wahrscheinlich gerade, super, dass sie das selber kann. Ich könnte es aber nicht. Also sich selbst so analysieren zu können, das setzt ja total viel Körperwissen auch irgendwie und Bewusstsein voraus. Ist das was, was du aber eben auch hattest, so ein Gefühl für deine eigene Physis und so durch den Fußball, durch eben 10 Jahre lang Sportgeschichte schon vorab?
Das denke ich schon. Also, dass mir da auf jeden Fall auch der Fußball und ja dieser Leistungssport da auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Körpergefühl mitgegeben hat. Wobei es natürlich schon komisch ist, da Wakeboarden etwas ganz anderes ist. Das ist ja eher ein Sport, der, sag ich mal, turnerische Elemente auf dem Wasser, auf einem Brett verbindet. Und als ich ganz früher noch eher so Grundschule und so, da mochte ich Turnen gar nicht so gerne. Da konnte ich irgendwie noch nicht mal eine Rolle rückwärts oder so. Von daher ist es dieses, ist es sehr, sehr witzig und dass ich mir das selber alles beigebracht habe. Also ich habe mir dann, nachdem ich Wakeboarden begonnen habe, habe ich mir auch erst zum Beispiel auf dem Trampolin, hatte ich immer ein Gartentrampolin, habe ich mir dann da Vorwärtssalto, Rückwärtssalto, alles selber beigebracht.
Ja.
Und ja, anscheinend hat dieses Bewegungstalent doch irgendwie in mir geschlummert, nur früher habe ich das selber noch nicht so herausgefunden gehabt.
Wir haben hier bei uns im Podcast ja immer die Tradition der Frage an die nächste Gästin. In diesem Fall bekommst du jetzt erstmal, bevor du nachher für die nächste Folge eine Frage mir mitgibst, die Frage überliefert von der letzten Folge. In der letzten Folge hatten wir Beate Wagner zu Gast. Das ist die Mutter von den beiden Basketballern Franz und Moritz Wagner, die Basketball-Weltmeister geworden sind und auch beide in der NBA spielen. Folgende Frage von Beate Wagner sollen wir dir weiterleiten.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Meine Frage an dich, Julia, wäre, was ist da wirklich die Motivation, dass du gerne auch Tricks einübst, die vor allen Dingen Männer schon können? Also ist das eher das, dass du das, was andere Frauen auch machen, dass du das alles schon beherrschst? Oder ist es auch nochmal so ein bisschen der Kick, eben das auch zu zeigen, dass Frauen das genauso können wie Männer? Ja, das würde mich interessieren.
Also ich würde sagen, das ist einfach so eine Eigenmotivation bei mir, die jetzt vielleicht nicht nur beim Wakeboarden ist, sondern sich auf mein ganzes Leben auch bezieht, einfach dieser Wille, immer besser zu werden und immer wieder etwas Neues dazuzulernen, sich immer weiterzuentwickeln. Und beim Wakeboarden ist dieses Weiterentwickeln, zeigt sich halt in Tricks. Und das ist auch dieses Tolle an diesem Sport. Klar, es gibt physische Grenzen, aber du kannst halt deine eigene Grenze immer wieder weiter verschieben. Und ja, das ist auch so ein bisschen dieser Kick für mich, zu sehen, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich mich pushen und da immer wieder neue Tricks zu lernen. Und daher kommt, glaube ich, diese Grundmotivation bei mir. Und dann natürlich jeweils die erste Frau bei bestimmten Tricks zu sein und sich sozusagen, ja, in die Geschichtsbücher einzutragen, das ist dann natürlich noch eine Zusatzmotivation. So würde ich das einfach beschreiben.
Und es sieht wirklich wahnsinnig toll aus. Also ihr könnt das wirklich einfach mal bei Julia Rick im Insta und vor allen Dingen auch im YouTube-Channel euch angucken. Die Videos von deinen Tricks sind wirklich wahnsinnig. Also wie du da irgendwie 4-5 Meter über dem Wasserspiegel quasi durch die Luft tanzt, muss man ja sagen. Und dich immer wieder drehst und hier eine Schraube und da noch ein Flip. Und ne, das ist also wirklich wahnsinnig. So, wir machen natürlich hier bei uns im Podcast ja auch immer die Taschenkontrolle. Und für unsere Rubrik die Taschenkontrolle, hast du deine Tasche mal mitgebracht? Da gucken wir jetzt mal rein, was man eben braucht erstmal, um überhaupt generell zu wakeboarden. Also von den Tricks sind wir ja erstmal im ersten Schritt noch weit entfernt. Aber was brauche ich, um Wakeboarderin zu werden? Was hast du alles dabei?
Ja, natürlich erstmal neben der Tasche das Wichtigste, mein Wakeboard mit den Bindungen.
So, jetzt wird hier gerade das große schwarz-orangefarbene Board neben uns aufgestellt. Wie groß ist das ungefähr?
Also mein Wakeboard ist genau 138 Zentimeter lang und das muss halt immer passen im Verhältnis zu der eigenen Körpergröße und zum eigenen Körpergewicht.
So, was haben wir jetzt noch mit dabei? Die schwarze große Tasche natürlich. Da, was hast du da alles drin?
Unter anderem ist da meine Wakeboard-Weste drin, denn man muss immer mit einer Prallschutzweste fahren, also wenn man beispielsweise auf dem Rail stürzt, dass man da auch seine Rippen beispielsweise oder auch wenn man aufs Wasser stürzt, immer ganz wichtig, dass man eine Weste anhat.
Und auf dem Rail stürzen heißt dann eben auf einem Hindernis stürzen?
Oh. Ganz genau.
Oh, das täte ja sonst richtig doll weh.
Ja, genau. Auch wenn man da auch mit dem Bein oder so drauf stürzt. Deshalb auch immer ganz wichtig, Helm tragen. Also mein Helm ist auch immer dabei, das ist auch immer Pflicht. Ansonsten natürlich noch Trinkflasche. Dann Gummiband, um mich warm zu machen. Man muss sich natürlich immer gut warm machen, die Schultern warm machen. Meistens noch ein Seil, ich springe Seil, um mich kurz vorher gut aufzuwärmen vor dem Wakeboarden. Und ja, ansonsten ist es natürlich eine Wassersportart. Handtuch muss natürlich immer dabei sein, Badelatschen. Das sind so die wichtigsten Sachen, die ich immer so in der Wakeboard-Tasche dabei habe.
Was war so, du hast gerade selbst schon gesagt, wenn man so auf dem Rail aufkommt, also auf den Hindernissen, tut es natürlich richtig weh. Was war so der krasseste Sturz, den du schon erlebt hast?
Ja, sehr viele starke Stürze. Letztens erst noch bin ich einmal sehr heftig mit dem Oberschenkel auf dem Rail gestürzt. Da war der ganze Oberschenkel blau. Also da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich mir den nicht gebrochen habe, weil ich bin wirklich komplett da drauf mit dem ganzen Gewicht. Und so seitlich war zum Glück dann nur ein Hämatom, also Bluterguss, aber hat auch ein bisschen Wochen gedauert, bis das dann verheilt war. Und ansonsten, neben Stürzen auf Rails, kann man natürlich auch sehr, sehr hart ins Wasser stürzen. Und da passiert es schon öfters mal, dass man eine Gehirnerschütterung hat, einfach nur dadurch, dass man halt bei Airtricks, wenn man dann zum Beispiel beschleunigt, erreicht man auch gerne mal 50 km/h. Und wenn man dann einfach von 50 km/h auf 0 abgebremst wird, wenn das Board so in das Wasser einsticht, Dadurch, dass man natürlich feste Bindungen hat, wird man dann komplett abgebremst. Kann natürlich eine Gehirnerschütterung sehr, sehr schnell leider passieren. Und mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, dass ich komplett ausgenockt wurde, also ins Wasser gestürzt und einmal kurz für ein paar Sekunden komplett weg war, dass jemand rein in das Wasser springen musste und mich rausziehen musste, damit ich nicht irgendwie Wasser schlucke. Und dann bin ich natürlich dann wieder zu mir gekommen. Aber bei diesen Stürzen hatte ich dann auch schon mal, dass man sich erstmal an gar nichts erinnern konnte, also schwere Amnesie. Das ist dann natürlich schon sehr heftig, wenn einer einen etwas fragt und man gar nicht mehr weiß, welcher Tag jetzt heute zum Beispiel ist oder was man gestern gemacht hat oder an diesem Tag noch gemacht hat. Denn der Körper verdrängt das einfach. Also der verdrängt alles, was dann sozusagen passiert ist, damit man sich nicht an diesen Sturz noch erinnert. Und an manche Stürze kann ich mich dann immer noch nicht erinnern. Und ja, das kommt natürlich das kommt natürlich zum Glück nicht oft vor und war eher so am Anfang meiner Karriere, als ich noch so diese Airtricks geübt habe. Denn wenn man da noch nicht weiß, wie das geht, sind da diese harten Stürze eher dabei. Und ja, je besser man wird, desto mehr weiß man ja auch, wie man zu stürzen hat. Aber das sind schon sehr, sehr heftige Stürze. Und da merkt man schon, wie hart auch einfach Wasser sein kann. Und manche Leute denken ja, ach, man stürzt nur ins Wasser. Aber das ist schon sehr, sehr heftig. Und deshalb, beim Wakeboarden gibt es halt auch viele Leute, die sich deshalb, oder die meisten Leute trauen sich diese Airtricks einfach gar nicht, weil sie halt Angst vor diesen Stürzen haben. Ja.
Wie groß war denn damals nach so einem krassen Sturz dann bei dir auch die Angst, das jetzt nochmal zu probieren?
Ja, also gerade so bei meinem allerersten Airtrick, den nennt man Air Rayleigh, das sieht aus wie so ein Superman in der Luft. Und das ist so der erste Airtrick, den die meisten Leute lernen. Und da hatte ich beim Training, das hat ja ungefähr 2 Monate oder so gedauert, wo ich immer wieder geübt habe und immer wieder harte Stürze hatte. Und dann hatte ich ihn das erste Mal gestanden. Und dann, weiß ich noch, war mein Vater draußen nicht so, ich mach den jetzt nochmal. Und dann in der Runde danach habe ich mich so ausgenockt, dass ich wirklich ins Krankenhaus musste.
Oh Gott.
Da ist aber für mich einfach so dieser größte Traum damals halt war, unbedingt diesen Air Rayleigh zu können, habe ich gesagt, also 2-3 Tage später, wo dann ich dann so ein bisschen meine Gehirnerschütterung auskuriert hatte, habe ich gesagt, ich muss unbedingt wieder an den See, ich muss den Trick unbedingt nochmal machen, denn wenn ich den jetzt nicht nochmal mache, werde ich mich nie wieder trauen und werde es einfach nicht lernen.
Und was hat dein Papa dazu gesagt?
Ja, der war schon natürlich was besorgt, aber hat dann natürlich schon gesagt, okay, ich bin halt dabei und dann habe ich es halt dann direkt aber wieder geschafft und seitdem diesen Trick dann auch gekonnt und ja, das war aber wirklich so. Also das kann ich auch immer nur Leuten empfehlen, wenn sie so einen harten Sturz haben, wenn man dann zu viel drüber nachdenkt und sich das dann erstmal nicht mehr traut, wird diese Blockade im Kopf immer schlimmer und dann traut man sich wirklich irgendwann nicht mehr und ist dann sozusagen wie gelähmt, wenn man irgendwas probieren will und der Körper will es dann einfach nicht. Das ist wirklich so das größte Problem beim Wakeboarden einfach, wenn man zu viel über Dinge nachdenkt. Also da ist es dann wirklich immer besser während der Fahrt den Kopf nicht zu viel anhaben, also lieber den Kopf ausschalten und ja, den Körper machen lassen. Also es ist immer wichtig, dass man die Bewegungen kann. Wenn man außerhalb des Wassers ist, sollte man sich ja den Bewegungen bewusst sein und genau im Klaren sein, was man macht. Aber wenn man dann aufs Wasser geht, einfach machen. Und ja, das ist halt das, was dann am meisten hilft, sozusagen nach so einem Sturz das immer wieder zu machen. Einen besseren Tipp kann man leider nicht geben, denn mich fragen auch immer die Leute, wie machst du das? Was kannst du mir für einen Tipp geben, dass ich mich endlich traue? Und da kann ich dann immer nur sagen, ja, du musst erstmal die Basics lernen und Vertrauen in deinen eigenen Körper erbringen und entwickeln, dass du wirklich weißt, was du kannst. Geh immer Step by Step und dann probier den nächsten Trick. Und mach es auch immer nur am Anfang, wenn du dich ready fühlst, wenn du warm bist und nicht, wenn du müde wirst. Denn dann, das hatte ich auch schon oft, man merkt nicht, man wird müde, probiert dann nochmal was Neues und dann kommt irgendein harter Sturz, sogar bei nur blöden Tricks. Deshalb, ja.
In deinem allerersten Profijahr dann als Wakeboarderin 2012 hast du ja damals, wir haben es gerade gehört, erstmal viele Leute überrascht, dass du jetzt diesen Weg gehst, aber noch im gleichen Jahr bewiesen, dass du das völlig zurecht machst und dass es ganz offensichtlich eine sehr gute Entscheidung war, denn du hast schon im allerersten Profi-Wakeboard-Jahr auf den Philippinen den Weltmeisterschaftstitel bei den Juniorinnen geholt. Wie krass war das damals, beziehungsweise wie war das überhaupt erstmal in dieser ganz neuen Wakeboard-Welt dann anzukommen, da auf den Philippinen Gleichgesinnte zu treffen zum Beispiel?
Ja, das war wirklich super krass. Also ich habe in dem Jahr auch 2012 die erste deutsche Meisterschaft mitgemacht und dann auch direkt gewonnen im Junior-Ladies-Bereich. Und da kannte mich einfach keiner aus der Szene. Also im Training fiel das natürlich schon auf. Ich mach da, wer ist denn dieses Mädchen, was diese Tricks da plötzlich kann? Und die habe ich ja vorher noch nicht gesehen, weil normalerweise die Szene ist halt relativ klein. Man weiß ganz genau, wer welche Tricks macht. Und deshalb rechnen sich die Leute natürlich auch genau aus. Wer wird jetzt hier der nächste deutsche Meister? Und jetzt in meinem Falle Junior Ladies deutsche Meisterin, hatte sich dann auch schon jemand anders ausgerechnet, den Titel zu holen.
Krass, aber stimmt, die haben nicht mit dir gerechnet. Die hatten dich alle nicht auf dem Schirm.
Ganz genau. Und dann habe ich da erstmal die DM geholt und so wurde dann auch sozusagen der Nationalkader auf mich aufmerksam.
Was haben die damals zu dir gesagt? So, wo hast du dich versteckt, Julia? Warum wussten wir nicht, dass es dich gibt? Wo kommst du auf einmal her?
Ganz genau, so in der Art. Und haben dann gesagt, dieses Jahr ist die Weltmeisterschaft. Wir wollen dich unbedingt dabei haben, dass du mit auf die Philippinen zur WM fährst. Ja. Und das war für mich halt schon ziemlich krass, weil das hatte ich gar nicht mit eingeplant. Und habe dann auch wirklich die Weltmeisterschaft da geholt. Und das war natürlich Wahnsinn für mich einfach. Und dann noch auf den Philippinen. Das war einfach ein wahnsinnig tolles Erlebnis für mich. Zumal meine Konkurrentin, das war eine Engländerin, die war schon amtierende. Und jeder hat echt gedacht, sie würde sich den Titel da wiederholen. Und die als extra im Training ist selber kaum gefahren, hat mich die ganze Zeit nur beobachtet, wollte ihre Tricks gar nicht zeigen. Also das ist im Wakeboard nämlich dann so, dass man so seinen Lauf meistens nicht so zeigen möchte. Und ich habe dann meine Tricks aber dann im Wettkampflauf gestanden und sie hatte dann leider nichts Besseres mehr in petto und dadurch bin ich dann da Weltmeisterin geworden.
Du bist jetzt ja mittlerweile 13-fache deutsche Meisterin, 13-fache Weltmeisterin. Macht das einem noch mehr Druck, weil man das Gefühl hat, okay, und ab jetzt muss ich wirklich immer abliefern, weil mit mir rechnet eben jetzt im Gegensatz zu früher jeder. Oder ist es eher vielleicht manchmal für dich sogar ein bisschen langweilig, dass du dir denkst, Mensch, Konkurrenz belebt das Geschäft, ich fahre ja hier die ganze Zeit allen weg.
Also ich würde sagen, es ist schon mehr Druck. Also jeder Titel, den ich dazu gewonnen habe, der baut eigentlich immer mehr Druck auf und die Erwartungshaltung von allen Leuten und aber auch von mir selber wird dadurch halt immer, immer größer. Jeder erwartet halt einfach, wenn ich bei einem Wettkampf dabei bin, wenn ich antrete, kommen die Leute dann schon zu mir, ach, du machst das doch locker, du brauchst doch gar kein Training, warum bist du überhaupt aufgeregt? Mhm. Und oder auch wenn ich dann aufs Wasser springe und angekündigt werde natürlich von den Moderatoren, das ist natürlich immer schön, wenn dann natürlich angekündigt wird, die 13-fache Weltmeisterin und der Titel und dies und das, aber das macht einen selber natürlich eher nervös, also ist dann eher besser, wenn ich dann so am Dock stehe und das nicht so ganz höre, weil ist ja klar, ich glaube, jeder würde dann nervös werden, wenn man so angekündigt wird, denn eigentlich muss man dann immer einen perfekten Lauf zeigen und das ist halt dann auch zusätzlich noch so ein bisschen das Problem. Ich mache ja auch sehr, sehr viele Videos, bin sehr, sehr stark auf Social Media vertreten und poste da ja auch immer mein ganzes Training, poste da sehr offen alles, was ich immer so mache, wie ich die Tricks stehe. Und auf Social Media sind natürlich auch die Judges, also die Kampfrichter. Die gucken natürlich auch alle meine Videos, auch ob sie es jetzt liken oder nicht, also ob ich es jetzt sehe oder nicht, aber die werden sich das alles schon anschauen. Und dadurch erwarten die natürlich dann im Wettkampf auch diese Tricks immer. Und das macht es dann natürlich eher schwieriger, denn wenn ich dann zum Beispiel eher Standardtricks zeige, auch wenn es dann natürlich noch besser ist als die Konkurrenz, sagen die dann aber trotzdem, ja, aber die kann doch noch den und den Trick, warum zeigt die den denn jetzt nicht? Und das ist dann für mich natürlich eher immer schwieriger, also ja.
Wenn du nicht gerade im Sommer in Deutschland bist und hier auf dem Bleibtreusee zum Beispiel trainierst, wo trainierst du im Winter und wie machst du das mit deinem Trainingsplan da?
Also ich bin auch sehr, sehr viel in Thailand, in Bangkok. Und da habe ich sozusagen quasi meinen Zweitwohnsitz oder meinen eigenen Wohnsitz neben meinem Elternhaus hier und trainiere da immer an einer Anlage, da wohne ich ungefähr 5 Minuten entfernt. Aber in Bangkok kann man sagen, da sind sowieso innerhalb von einer Stunde sind da 3 sehr gute Wakeboard-Anlagen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich da sozusagen meinen Trainingsort hinverlegt habe, da ich da einfach super trainieren kann, aber auch allgemein natürlich das Wetter, also ich kann da das ganze Jahr über trainieren und auch Lebensunterhaltungskosten sind nicht so hoch, wenn man da einkaufen geht und das passt einfach. Also die Kultur mag ich auch gerne, die Leute sind sehr freundlich und so hat sich das ergeben. Früher war ich viel auf Phuket und bin dann aber nach Bangkok gewechselt, aber insgesamt bin ich auf der ganzen Welt ziemlich viel unterwegs. Also ich war auch schon oft Brasilien lange Zeit. Oder Mexiko, klar, USA, Florida natürlich auch. Aber jetzt die letzten Jahre meistens in Thailand unterwegs.
Genau. Das klingt total traumhaft. Mhm. Gleichzeitig fragt man sich natürlich auch, wie finanziert man sich eigentlich sein Profisportlerleben? Wie läuft das bei dir? Finanzierst du dich über viele Sponsoren oder bist du bei der Sportförderung mit dabei, von der Bundeswehr zum Beispiel?
Genau, also gerade bei so einer Einzelsportart sind Sponsoren natürlich sehr wichtig und dann natürlich noch so Förderprogramme, wie beispielsweise bei mir die Sporthilfe, die unterstützt ja auch nicht-olympische Sportarten wie Wakeboarden. Und dann war ich auch lange Zeit aktive Sportsoldatin bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr und bin jetzt momentan noch Reservistin. Also das heißt, wenn man da sozusagen aktiv ausscheidet, kann man aber immer wieder Reserveübungen machen und hatte jetzt für die letzten Wettkämpfe wurde ich sozusagen als Reservistin sozusagen einberufen und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Unterstützung für Einzelsportler. So sozusagen finanziert man sich, aber es ist gerade als Frau, es ist auch immer noch schwieriger, gute Sponsoren zu erhalten als für Männer. Das ist leider immer noch der Fall und besonders in so einer Fun-Sportart wie Wakeboarden oder einfach allgemein, wenn deine Sportart nicht olympisch ist, ist es sehr, sehr schwierig, Sponsoren zu finden. Und die dich auch gut finanziell unterstützen, ja.
Also wenn man jetzt deine Karriere anhand der Zahlen und Titel bemessen würde, würden wahrscheinlich viele sagen, erstmal bei den Zahlen, boah, die muss bestimmt voll reich sein. Also wer Weltspitze ist, die Weltbeste seit so vielen Jahren, die ist bestimmt total rich. Was würdest du diesen Leuten sagen?
Würde ich sagen, nein. Also wenn man jetzt reich werden will, sollte man nicht unbedingt Wakeboarderin werden wollen oder Wakeboarder werden wollen. Ja, allgemein als Sportler ist es ja nicht so einfach, sag ich mal, reich zu werden, außer wenn man jetzt beispielsweise Fußballer als Mann ist oder als Mann jetzt irgendwie NFL, NBA spielt. Aber als Einzelsportler ist es ja sowieso immer schwierig. Und ja, KB-Wakeboarden ist halt eine nicht-olympische Sportart. Und auch wenn man da top ist, heißt es nicht, dass man da top verdient. Die Preisgelder sind leider auch nicht so hoch bei Wettkämpfen. Also selbst wenn man jetzt alles gewinnt, teilweise oder bei einem Weltverband von den beiden, wenn du da Weltmeisterin wirst oder Europameisterin, bekommst du gar nichts. Du bekommst nur die Goldmedaille. Da gibt es dann nicht mal ein Preisgeld.
Ach krass.
Ja, und das ist schon sehr, sehr heftig. Und da denken nämlich auch immer die Leute so, boah, du bist gerade doch wieder Weltmeisterin
geworden.
Ja, eben. Geworden.
Allein dachte ich jetzt, mit deinen Titeln müsst du doch schon gut leben können.
Genau. Nee, also da kann man eigentlich gar nicht gut von leben. Das ist eigentlich das Wenigste, was man bekommt. Und da ist es schon wichtig, sich Sponsoren zu haben oder beispielsweise Förderungen wie Sporthilfe, Bundeswehr, das ist sehr, sehr gut. Und dann natürlich, was ich jetzt so die letzten Jahre erst angefangen habe oder im letzten Jahr immer mehr geworden ist, so eigenes Coaching aufzubauen und sich damit sozusagen ein eigenes Standbein aufzubauen, was ganz unabhängig von Wettkämpfen ist, denn leistungsbezogene Förderung ist natürlich immer schwierig, wenn du jetzt irgendwann mal nicht die Leistung bringst oder sagst, ich mache jetzt den Leistungssport nicht mehr, fällt diese Förderung ja komplett weg. Und von daher ist es umso wichtiger, sich auch was Eigenes aufzubauen, wie Coaching und ja.
Jetzt kam ja gerade auch, das ist der neueste große Erfolg, die Riesensensation, beziehungsweise, naja, es war ja dann eben doch keine Sensation, weil du bist nun mal die Weltbeste. Natürlich hast du dir die Goldmedaille geholt. Bei den World Games in China, wie kann man sich die World Games überhaupt vorstellen? Vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer gerade mal, die sagen, die World Games, wie funktioniert das genau? Die World Games sind so ein bisschen wie die Olympischen Spiele für Sportarten, die eben noch nicht olympisch sind. Das sind insgesamt 35 Sportarten diesmal gewesen. Unter anderem dabei Cheerleading, Frisbee-Sport, Kickboxen, Karate und eben auch Wakeboarden. So, das Ganze wurde ausgetragen in China, in Chengdu. Als du da vor Ort angekommen bist, inwiefern war die Atmosphäre da anders als bei Weltmeisterschaften, die du schon mitgemacht hast? Hat man gemerkt, das ist jetzt irgendwie nochmal eine Spur mehr Adrenalin, das hier in der Luft liegt?
Auf jeden Fall. Also wie du schon gesagt hast, es sind sozusagen kleine Olympische Spiele oder das höchste Event nach den Olympischen Spielen. Und daher ist natürlich alles 100% professionell organisiert. Man wohnt in einem Athletendorf. Insgesamt bei den World Games waren ja ungefähr 4000 Athleten dabei. Dann sind da die verschiedenen Teams vertreten. Man bekommt ja auch Teamkleidung. Also wir wurden vom Team Deutschland bekleidet mit der kompletten Olympia-Kollektion auch und sind damit natürlich immer nur mit der Bekleidung stolz rumgelaufen und dadurch hat man auch so eine ganz andere Teamzugehörigkeit und Zusammenhalt nochmal. Und dann natürlich auch die Wettkampfstätten und der Transfer, alles wirklich nur ja, in eigenen World Games Bussen, aber auch in der ganzen Stadt, in ganz Chengdu, das ist ja eine Millionenmetropole, waren halt die verschiedenen Wettkampfstätten komplett verteilt, also teilweise auch 1 bis 2 Stunden entfernt. Und ja, die zur Wettkampfstätte, also die Wakeboard-Anlage, wurde extra nur für die World Games gebaut. Deshalb auf jeden Fall sehr, sehr besondere Atmosphäre.
So, und dass du da jetzt zum ersten Mal Gold geholt hast, liegt auch nur daran, nicht, dass du die letzten Male kein Gold geholt hast, sondern die letzten Male war das einfach nur nicht Teil der Wettkämpfe der World Games. Cable Wakeboarding, deswegen konntest du erst jetzt Gold holen. Jetzt ist natürlich die Hoffnung groß, dass vielleicht Cable Wakeboarding auch doch irgendwann olympisch wird.
Also ich fände es natürlich sehr, sehr schön, wenn das passieren würde. Und momentan ist es wieder im Gespräch für 2032, denn da sind die Olympischen Spiele in Brisbane, Australien. Und da würde es natürlich auch sehr gut hinpassen als Wassersportart. Es wäre natürlich sehr, sehr gut, wenn das passieren würde. Und zuerst sind aber erst nochmal die nächsten World Games 2029 in Karlsruhe, das heißt in Deutschland. Und da wäre es natürlich auch cool, wenn ich da noch am Start wäre, auch wenn es jetzt nochmal 4 Jahre weiter sind. Aber ja, ich sage immer, age is just a number. Und wenn man da fit ist, dann kann man da natürlich noch dran teilnehmen. Und Gesundheit ist immer das Wichtigste. Gerade in so einem Extremsport muss man auch immer ein bisschen Glück haben, dass man sich nicht schwer verletzt. Denn das kann natürlich auch mal einen sehr rausreißen. Oder ich sehe auch oft, dass da viele Talente dann leider ihre Karriere schon früh beenden müssen. Genau, deshalb wäre das für mich auf jeden Fall noch ein Anreiz, 2029 bei den World Games dabei zu sein und eventuell, ja, wer weiß, vielleicht auch in Zukunft irgendwann mal als Trainerin bei Olympia dabei zu sein.
Wir haben hier im Podcast ja immer Audiobeweise für den Weg unserer Sportlerin. Dieses Mal ist es ein Audiobeweis von Milan Robinet.
Ah,
da
cool.
Machst du große Augen. Erklär mal kurz für alle, die jetzt sagen, wer ist das? Wer ist das?
Also Milan ist momentan oder ist der Anlagenbesitzer und Betreiber von Wasserski Bleibtreusee. Das ist die Anlage, wo ich damals ja meine Wakeboard-Karriere gestartet habe. Meine Heimatanlage sozusagen von hier ungefähr 10 Minuten entfernt. Und ja, ich habe ihn jetzt vor 3 Tagen auch nochmal getroffen am Bleibtreusee nach längerer Zeit.
So, und er hat eine Nachricht für dich mitgegeben, da hören wir jetzt mal rein.
Audiobeweis. Ich erinnere mich noch genau, wie du den ersten Rally bei uns am Bleibtreusee gestanden hast und wie wir uns alle mit dir gefreut haben. Was du mittlerweile drauf hast, ist einfach mega krass. Habe ich einen riesen Respekt vor. Bleib wie du bist und du hast den Sport echt weiter nach vorne gepusht. Viele Grüße vom Bleibtreusee, Milan.
Sehr cool, also das hat mich jetzt echt überrascht, aber wie er auch schon gesagt hat, also er war wirklich von Tag 1 auch mit dabei, früher noch mehr als Fahrer selber, da ist er auch selber mehr gefahren. Cool, so eine Audiobotschaft von ihm zu erhalten.
Und vor allen Dingen schön zu hören, dass er eben auch sagt, dass du den ganzen Sport prägst. Und das machst du eben mit den Erfolgen auf der einen Seite, aber eben auch mit Coaching auf der anderen Seite und eben zum Beispiel mit deinen YouTube-Videos. Wenn du dich da selbst filmst und deine Videos haben teilweise irgendwie 80.000 Views pro Video, denkt man dann drüber nach, dass die Konkurrenz gerade mitguckt? Dass da vielleicht andere Sportlerinnen hinterher sich deine Sachen abschauen?
Eigentlich denke ich da nicht so viel drüber nach, denn ich denke mir, ja, wenn sie das machen wollen, können sie das ja gerne machen. Und mein Ziel ist es ja eigentlich auch, den Sport zu pushen und das Level, gerade auch das Level für Frauen zu erhöhen. Und von daher, ja, gebe ich diese Videos gerne online und finde es einfach toll, wenn ich anderen Leuten damit helfen kann. Und früher sind Leute, wenn die mich an der Anlage getroffen haben, haben die einfach nur gesagt, boah, du hast doch so und so viel Titel schon oder du hast den Trick gestanden, ich habe das Video gesehen. Aber heute kommen sie immer mehr zu mir und kommen dann wirklich zu mir, hey, ich habe dein letztes YouTube- oder Instagram-Tutorial gesehen, ich habe den und den Trick durch dich gelernt, das hat mir so geholfen, vielen, vielen Dank. Und ja, wenn jemand mir sowas sozusagen in real life sagt, ist das natürlich was ganz, ganz Besonderes.
In unserer nächsten Folge, und da kommen wir jetzt zu, dass du mir eine Frage mitgeben musst für unsere nächste Gästin, werden wir Nadine Nurasit besuchen, die jetzt in der NFL, also der amerikanischen Football League, coacht. Sie gehört zum Coaching-Team der Tampa Bay Buccaneers. Was würdest du sie fragen?
Hi Nadine, du bist jetzt als erste deutsche Frau im Coaching-Staff eines NFL-Teams. Welche Eigenschaften oder Erfahrungen haben dir persönlich am meisten geholfen, dich in dieser ja doch stark männerdominierten Umgebung durchzusetzen? Und was können Athletinnen, wie ich jetzt zum Beispiel, aus deiner Erfahrung für unsere eigene Karriere mitnehmen?
Wenn wir jetzt die Frage mal aber auf dich beziehen, was würdest du denn sagen? Wie hast du es denn eben geschafft, dich da durchzusetzen als Frau?
Also man muss schon selbstbewusst sein, gerade wenn man jetzt auch öfters mal alleine unterwegs ist oder auf Wettkämpfen ist. Und man sieht dann natürlich auch schon, wenn man jetzt Tricks plötzlich steht, die nur Männer vorher gestanden haben, und man ist dann an der Wakeboard-Anlage, wo die anderen Jungs dann auch sind, gucken die auch so ein bisschen, das finden die gar nicht so gut, wenn dann irgendwie so ein Mädel einem so die Show stiehlt. Und wie gesagt, da muss man dann schon selbstbewusst auftreten und ja, Selbstbewusstsein zeigen, Durchsetzungsvermögen und ja, auch ehrgeizig sein, dann sein Ziel durchzubringen.
Dich erlebe ich als einen sehr, sehr hilfsbereiten Menschen. Es fängt ja allein schon damit an, dass du eben bei YouTube allen Menschen, die es sehen wollen, erklärst, wie Tricks funktionieren. Wie ist denn die Hilfsbereitschaft generell da eben im Sport? Also erlebst du da dann doch eher mehr Ellbogen in der Weltspitze?
Würde ich schon sagen. Also je höher man steigt, desto mehr, wie du schon sagst, Ellbogen und leider auch viel Neid ist natürlich mit dabei. Ich denke mal, das ist in allen Sportarten so. Egal, wen man da fragt, jeder, der jetzt sehr hoch kommt oder einer der Besten seiner Sportart ist, erfährt, glaube ich, sehr, sehr viel Neid. Und klar, beim Fußball war das am Ende ja auch schon immer mehr dabei. Bei einer Mannschaftssportart natürlich noch ein bisschen krasser, wenn irgendwie eigene Mannschafts- oder Teamkollegen einem jetzt nichts gönnen, dann ist man davon ja auch so ein bisschen abhängig. Aber beim Einzelsport, ja, da sind auch schon so ein paar unschöne Dinge dabei gewesen. Wenn ich vielleicht mal so eine Story kurz erzählen soll, mal bei einer Weltmeisterschaft auf den Philippinen, 2017 ungefähr, 2016, war da etwas sehr, sehr Krasses. Also wir hatten da immer die Wakeboards einfach so neben dem Startdock liegen. Und jeder weiß natürlich, wem welches Wakeboard gehört. Man hat ja auch, also ich habe so ein eigenes Pro-Model, wo auch Julia Rick draufsteht und alles. Und da hat dann wirklich jemand vor dem Finale in der Nacht von unten drunter mir Wachs unter das Board geschmiert. Und der Wettkampflauf begann sozusagen direkt nach dem Start über eine Rampe. Und ich habe das zum Glück gesehen vorher. Wenn ich das nicht gesehen hätte und man es halt gar nicht gewohnt ist, mit Wachs zu fahren, wäre ich wahrscheinlich komplett weggerutscht direkt und wäre reingefallen. Das heißt, da hat jemand echt mein Board manipuliert.
Und hast du denjenigen gesehen oder hast du nur gesehen, dass da ein Wachs drunter war? Also hast du gesehen, wer das war?
Ich habe es nicht gesehen und ja, weil über Nacht ist da ja dann sozusagen auch keiner im Dunkeln gewesen. Ja. Und ich weiß bis heute nicht, wer das gemacht hat. Und es hat angeblich keiner gesehen, aber ich denke mal, ein Hebler, also die Leute, die die Anlage bedienen, da hat es vielleicht schon einer mitbekommen oder wurde sogar geschmiert. Ich weiß es ja nicht, es zu machen oder so. Also, und seitdem das passiert ist, nehme ich eigentlich mein Brett immer mit und lasse das nie an der Wettkampfstrecke, weil ich immer Angst habe, dass da irgendwer oder was in die Bindung tut oder so. Also das war einfach mega unsportlich.
Ja, das ist richtig ekelhaftes Verhalten.
Ja.
Was würdest du denn sagen, was hast du bisher von dem Sport für dein ganzes Leben gelernt?
Durch meinen Sport bin ich schon selbstbewusster geworden, denn ich war früher eher ja relativ introvertiert und habe mich auch gar nichts getraut, noch nicht mal irgendwelche Leute anzurufen oder irgendwie. Und durch dieses Wakeboard, durch dieses Reisen fing es erstmal damit an, dass ich die ganze Zeit Englisch sprechen musste. Ich musste mich ja mit allen Leuten kommunizieren. Ich habe immer wieder fremde Leute kennengelernt. Man trifft immer wieder fremde, neue Leute, muss sich immer auch wieder adaptieren an neue Situationen. Also das ist etwas, was mir auch Wakeboarden gebracht hat, sich immer wieder neu anpassen zu müssen. Also so eine Art Anpassungsfähigkeit und auch Flexibilität, also sich sehr, ja, sehr flexibel sein zu müssen und auch Improvisationstalent, das auch, weil man im Sport, da geht ja auch nicht immer alles so, wie man sich das vorgestellt hat, obwohl ich eine sehr zielstrebige Person bin, kann dann aber oft der Plan trotzdem nicht aufgehen und dann muss man plötzlich ganz schnell seinen Plan umändern, improvisieren. Ja, das hat mir Wakeboarden auf jeden Fall auch gebracht.
Das heißt, wie würdest du zum Abschluss dieser Podcast-Folge folgenden Satz beenden? Ohne Sport wäre mein Leben?
Ja, ohne Sport wäre mein Leben relativ leer, würde ich sagen, und auch relativ langweilig.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Und wie immer gibt es zum Schluss noch einen Podcast-Tipp für euch. Dieses Mal der Podcast Politikum. Hier werden die aktuellsten Themen besprochen, die für euch gerade wichtig sind. Das geht von Klimawandel bis KI, von NATO bis Niedriglohn. Es geht eben um all die Dinge aus Politik und Gesellschaft, die für euch jeden Tag einfach relevant sind. Im Podcast gibt es immer wieder verschiedene Perspektiven darauf und auch viele Diskussionen. Alles aber immer, und das finde ich besonders schön, garniert mit so einer Prise Humor und Leichtigkeit. Also checkt den Podcast gerne mal aus. Politikum, der Meinungspodcast. Den gibt's montags bis freitags in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.